Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Julia Staffler.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, es ist Donnerstag, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei Folge 45 unseres Podcasts. Ja, jetzt liegt da auf dem Tisch ein 624 Seiten langer Bericht, der viele Menschen in Südtirol erschüttert hat. Eine Münchner Anwaltskanzlei hat in Südtirols Kirchenarchiven nach Fällen von sexuellem Missbrauch gesucht und hat sich dabei die Frage gestellt, wie Südtirols Bischöfe und ihre Stellvertreter in den vergangenen Jahrzehnten mit Tätern und Betroffenen umgegangen sind. Die Vorwürfe, die wiegen schwer. Als Bischof Ivo Muser vergangenen Freitag auf das Gutachten reagierte, war das Medieninteresse sehr, sehr hoch. Der britische Telegraph berichtete genauso wie das deutsche ZDF und die italienische Repubblica. Immerhin ist die Diözese Bozen-Brixen das erste italienische Bistum, das ein solches Gutachten in Auftrag gegeben hat. Für die FF haben sich André Wert und Karl Hinterwallner durch das Gutachten gegraben. Sie haben alte FF-Recherchen wieder hervorgeholt. Sie haben mit Betroffenen, mit Fachleuten und mit dem Bischof Ivo Muser gesprochen. Und heute hier zu Gast ist Johanna Brunner. Brunner ist Leiterin des Amtes für Ehe und Familie in der Diözese Bozen-Brixen. Und sie ist damit eine der wenigen Frauen in einer leitenden Funktion in Südtirols Kirche. Und sie ist auch Mitglied einer Arbeitsgruppe zur Erstellung eines Landesgesetzentwurfs zu sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt. Wir wollten von ihr wissen, was hat sie am Gutachten am meisten erschüttert? Warum schweigen Betroffene viele Jahrzehnte darüber, was ihnen passiert ist? Und wie war es damals für sie, als sie noch selbst in der Jungscha aktiv war?
Werbung.
Wo erfahre ich, wie ich den Wohnkomfort erhöhe und Heizkosten senke? Wo finde ich die beste Auswahl an neuen, innovativen Produkten? Wo wird gesundes Bauen gefördert, die Lebensqualität und Wohnkomfort verbessert? Klimahaus. Vom 29. Januar bis 1. Februar in der Messe Bozen.
Bevor wir in unser Gespräch einsteigen, darf ich einen Auszug aus einem langen Leserbrief vorlesen, den wir vergangene Woche zugeschickt bekommen haben und der in der aktuellen Ausgabe abgedruckt ist. Es ist der Bericht einer Betroffenen. Wie anders wäre mein Leben verlaufen, wenn damals, als ich ein 7-jähriges Kind war, jemand reagiert hätte und für mich eingetreten wäre? Im Kloster gab es einen Täter, dessen Taten bekannt waren, ohne dass konsequent gehandelt wurde. Der Bruder nutzte Kinder für seine sexuellen Übergriffe. Mitwisser und Komplizen haben bis heute nicht reagiert und diese Geschichte des Klosters nicht aufgearbeitet. Heute wissen wir, dass Missbrauch häufig in Kontexten entsteht, die von Machtmissbrauch, Schweigen und Wegsehen geprägt sind. Ich habe lange gezweifelt, ob ich diesen Brief schreiben darf, ob ich es wert bin, meine Stimme zu erheben. Doch immer mehr wird mir klar, niemand kann unsere Erfahrungen nachvollziehen, wenn wir Betroffene nicht selbst darüber sprechen. Nur so kann deutlich werden, wie sehr sexuelle Gewalt Lebenswege prägt. Jeder Betroffene erlebt den Missbrauch anders, doch es ist essentiell zu erkennen, was diese Erfahrungen mit uns gemacht haben und ob wir es doch noch schaffen, zu den Menschen zu werden, die wir ohne die Gewalterfahrung geworden wären. Es ist notwendig, das Erlebte sichtbar zu machen, das Unrecht, das Leid und die Folgen des Missbrauchs. Gleichzeitig ist es wichtig, in sich selbst die Kraft und den Mut anzuerkennen, das Geschehene zu bewältigen. Die Reaktion der Kirche empfinde ich nach wie vor als zögerlich und unzureichend. Auch wenn die Veröffentlichung des Untersuchungsberichts zur sexuellen Gewalt ein wesentlicher Schritt ist, um die Aufarbeitung auf eine neue Ebene zu bringen. Erstmals ist klar und schriftlich festgehalten, was geschehen ist. Nun bedarf es konkreter Zeichen und Maßnahmen, um den Betroffenen gerecht zu werden. Die Bemühungen der Kirche verdeutlichen zugleich eine weitere traurige Realität. Sie zeigen schmerzlich, dass auf gesellschaftlicher Ebene kaum etwas unternommen wurde, um den Missbrauch anzuerkennen, sprachfähig zu machen und die Betroffenen zu unterstützen. Die Gesellschaft bleibt weitgehend schweigsam und vielleicht auch ratlos. Doch Unterstützung durch die Gesellschaft ist essentiell. Missbrauch ist kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem. Deshalb benötigen Missbrauchsopfer nicht nur persönliche Heilung, sondern auch gesellschaftliche Anerkennung ihres Leids. Wie heilsam kann es sein, die erlebte Ohnmacht zu überwinden und ein Gefühl der Gemeinschaft zu erfahren? Die Gesellschaft trägt eine Mitverantwortung um eine Veränderung herbeizuführen. Das war jetzt zugegebenermaßen wirklich ein sehr langer Auszug aus einem sehr langen Leserbrief, aber ich darf einfach an dieser Stelle zugeben, dieser Brief, als er uns erreicht hat, hat mich sehr beeindruckt. Sie auch, Frau Brunner?
Allerdings, ja. Ich finde, da könnten wir uns fast den Podcast sparen jetzt, weil es ist wirklich alles gesagt aus Sicht einer Betroffenen. Ja, auch die große Klammer, die dieser Text hat, zu sagen, wie anders wäre mein Leben verlaufen, wenn es diese Gewalt nicht gegeben hätte. Und wo bleibt die Antwort der Gesellschaft, der Kirche, der vielen, die mitgewusst haben, die nicht geholfen, die nicht unterstützt haben? Ich lese diesen Text auch als eine Anklage auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch als ein Zeugnis ganz großer Stärke. Also an den Punkt, das so differenziert zu sehen und zu schildern und darzustellen, muss man erst einmal kommen.
Deswegen sparen wir uns auch nicht den Podcast, sondern gehen weiter. Frau Brunner, vergangene Woche hat die Münchner Anwaltskanzlei Westphal-Spilker-Wastl ihr Missbrauchsgutachten vorgestellt. Eine der wichtigsten Fragen im Gutachten war, wie sind Südtirols Bischöfe und ihre Stellvertreter, die Generalvikare, mit Tätern und Betroffenen umgegangen? Sie haben die über 600 Seiten gelesen. Waren Sie überrascht oder haben Sie sich gedacht, alles wie erwartet?
Sowohl als auch. Also ich war zunächst einmal froh, dass wir das Ganze jetzt schwarz auf weiß haben, dass wir eine, denke ich, sehr, sehr erforderliche Transparenz, zumindest bezüglich der Fälle, die aktenkundig sind, haben. Das ist auch für mich als kirchliche Mitarbeiterin das erste Mal eine Situation gewesen, wo ich einen gewissen Überblick bekommen habe über das, was da ist. Es ist schon erschütternd zu lesen, wenn man auf der einen Seite die Situation der Betroffenen sieht aus den Fallschilderungen und auf der anderen Seite die bisweilen völlig inadäquate und unzureichende Reaktion der Verantwortungsträger.
Was hat Sie da am meisten erschüttert?
Eben das, was die Anwälte auch im Gutachten mehrfach berichten, dass man den Schutz der Institution höher gewertet hat als den Schutz der Betroffenen, die allermeist Kinder waren.
Dazu muss man sagen, das war vor allem bei Bischof Josef Gargitter und Bischof Wilhelm Ecker der Fall.
Genau, so stellt es das Gutachten dar, ja.
Sie sind eine Führungskraft innerhalb der Südtiroler Kirche, eine der wenigen Frauen, die eine Leitungsfunktion in der Diözese hat, sind im ständigen Austausch natürlich mit dem Herrn Generalvikar und mit dem Herrn Bischof. Wie haben Sie die Leitung der Diözese in den Tagen vor und nach der Vorstellung des Gutachtens erlebt?
Also das Erste, was ich sehr positiv wahrgenommen habe, war schon einmal der Auftrag an diese Anwaltskanzlei, die wir auch kennen vom Gutachten in München. Da war ich persönlich auch sehr erfreut, weil ich mir eben genau diese hohe Professionalität und auch die Courage oder die Professionalität, die Dinge auch beim Namen zu nennen, von Ihnen erwartet habe. Das habe ich sehr gut gefunden. Es hat sich auch während der Erstellung des Gutachtens, finde ich, schon einiges getan. Es ist mehr gesprochen worden, es sind mehrere Themen aufs Tapet gekommen und unmittelbar vor der Veröffentlichung des Gutachtens war natürlich klar, dass die Anspannung auch groß ist, aber das, glaube ich, wäre in vielen anderen Bereichen auch so. Das halte ich jetzt für nichts so Besonderes. Jetzt in den Tagen danach wird deutlich, dass wir auf der einen Seite viele Dinge haben, die evident sind, wo wir sehr schnell wissen, okay, was ist jetzt zu tun, wo müssen wir jetzt anfangen? Und auf der anderen Seite lese ich aber im Bericht, im Gutachten auch viele Dinge, die schon ein bisschen mehr erfordern, als einfach ein Tätigwerden. Da geht es um einen Kulturwandel. Da geht es darum, dass wir, Sie haben es vorher angesprochen, Kommunikation, Transparenz, auch noch einmal neu denken. Und da geht es nicht nur um, soll jetzt keine Verteidigung sein, also nicht nur um irgendwie schlechte Absichten, dass man bewusst vertuschen will. Das wäre das eine, was unbedingt aufhören muss. Und das ist ja auch im Gutachten deutlich geworden, sondern es ist mehr so ein Modo di fare, ja, wie man halt immer getan hat. Und
das, ein Cut.
Ja, genau. Und wir wissen aber auch, dass es diesen Cut, den muss es im Bewusstsein geben, aber in der Praxis ist es kein Cut, sondern in der Praxis ist es ein ganz kleinteiliger, mühsamer Prozess der Kulturveränderung, den man mit viel Nachdrücklichkeit gehen muss, weil sonst versanden die Dinge.
Wir springen von der Gegenwart nochmal zurück in die Vergangenheit. Sie waren 28 Jahre alt, als Bischof Ecker starb, das heißt, Sie haben ihn als Bischof erlebt. Als was für einen Bischof haben Sie denn ihn in Erinnerung?
Also ich muss sagen, ich habe auch persönliche Begegnungen mit Bischof Wilhelm Ecker gehabt. Ich war, glaube ich, das werde ich gewesen sein, 16, 17 Jahre alt. Da hat Südtirols katholische Jugend eine Wanderung von Brixen nach Innsbruck organisiert. Es hieß irgendwie mit Bibel und Rucksack unterwegs, sowas in die Richtung. Und da bin ich als Jugendliche mitgegangen, mehr oder weniger zufällig da dazugekommen und habe Bischof Wilhelm Ecker als einen sehr authentischen Menschen auch erlebt, so im Umgang mit uns Jugendlichen, als einen, der einen wahnsinnig großen Horizont hatte. Also ich muss schon sagen, dass ich ihn sehr positiv in Erinnerung habe und auch als einen feinen Menschen, möchte ich jetzt einmal sagen. Was danach gekommen ist, gerade auch in meiner Zeit, seit ich berufstätig bei der Diözese Bozen-Brixen bin, sind schon auch viele Stimmen, die nahelegen, dass er sich schwer getan hat mit Entscheidungen, dass er sich schwer getan hat mit Konflikten, was in meinem Bild jetzt alles zusammenpasst mit ihm.
Und das ist auch ein Thema dann, das sich im Gutachten niederschlägt.
Genau.
Bischof Ecker wird doch durchaus auch massiv kritisiert. Hat sich jetzt Ihre Meinung über den von Ihnen geschätzten Bischof verändert nach der Lektüre des Gutachtens?
Also ich muss ehrlich sagen, ich war da nicht so überrascht, weil das auch mein Bild von Bischof Wilhelm Ecker war, dass eben diese beiden Aspekte, zumindest die beiden, die ich kenne, es hat sicher in seinem Leben noch mehrere Aspekte gegeben, dass die da zusammenkommen. Und das macht das Gutachten auch sehr deutlich. Insofern hat sich für mich nicht viel geändert, außer der Entschlossenheit zu sagen, wir müssen uns einfach trauen, Themen anzugehen, Entscheidungen zu treffen, Konflikte zu klären.
Wie kann es sein, dass man so lange weggesehen hat, dass man so lange geschwiegen hat? Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist die große Frage, die uns umtreibt. Ich denke, da gibt auch das Gutachten in Teilen Auskunft, wenn man die Fälle und die Berichte liest. Und das müssen wir uns auch gesellschaftlich fragen. Ja, also das Wegsehen, das Schweigen geht ja weiter. Das passiert auch jetzt noch, nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Gesellschaft, in vielen Kontexten. Und ich denke, insofern auch, um noch einmal auf den Leserbrief zurückzukommen, lese ich das schon auch als eine gewisse Anklage an uns alle. Da, wo wir heute sind, da, wo wir heute tätig sind, da, wo wir heute Verantwortung tragen, müssen wir die Themen mit aller Entschiedenheit angehen.
Die Bischöfe und die Generalvikare trügen Mitverantwortung, so liest man es im Gutachten, aber es gibt noch einen Verantwortlichen, das Dorf.
Ja.
Die Leute im Dorf wussten oft Bescheid, taten aber nichts. Wie kann das sein?
Ja, ich habe jetzt in den Tagen nach dem Gutachten und nach der FF von der letzten Woche mir auch den Artikel von 1995 angesehen, der in der FF erschienen ist. Und ich meine, das ist ein Lehrstück. Also wenn man das liest und sieht, wie da die Kräfteverhältnisse in einem Dorf sind, das ist...
Vielleicht darf ich da ganz kurz erklären, ein Artikel, den Sie ansprechen vom Kollegen Norbert Dallon, berichtet über einen Konflikt in einer Pfarre in Südtirol, in dem einem Priester Missbrauchsvorwürfe gemacht werden. Ein Teil der Pfarre schlägt sich auf die Seite des Pfarrers und die andere Seite will gegen ihn vorgehen und das hat zu großen Spannungen.
Genau, das ist der Klassiker, muss man leider sagen. Das kann man generell für Missbrauchskontexte sagen. Die Täter meist ein planvolles Verhalten an den Tag legen. Also es sind selten Handlungen im Affekt. Das, was wir als klassischen sexuellen Missbrauch beschreiben, das hat immer eine Vorgeschichte. Wir sprechen von Anbahnungsstrategien der Täter. Und Teil dieser Anbahnung ist auch zu bestimmten Personen und Personengruppen ein großes Nahverhältnis und eine große Loyalität herzustellen, die dann im Fall der auftretenden Vorwürfe sich ganz klar auf dessen Seite stellen.
Das erklärt aber doch nicht, dass manche, die es wissen, wegsehen.
Genau, das sehen wir auch in diesem Artikel sehr deutlich. Es gibt ja auch eine sehr, sehr starke Stimme, die sagt, das muss aufhören, das geht so nicht. Also Menschen, die sich da auch aktivieren und die da auch tätig werden. Und dazwischen drin natürlich viele, die sagen, ich bin froh, dass mich das Thema nicht angeht, ich mische mich nicht ein, ich will damit nichts zu tun haben. Und das ist, glaube ich, in Anbetracht der Schwere des Themas sexualisierter Gewalt und sexuellen Missbrauchs gerade an Kindern einfach ein Reflex, den wir überwinden müssen, weil es ist so schwierig und es ist also als Thema so schwierig und es passiert ja auch meistens im sozialen Nahraum. Das heißt, wenn wir mit sexualisierter Gewalt konfrontiert sind, ist es etwas, das uns ganz schwer kalt lässt. Und deswegen gibt es auch einen hohen Reflex von Menschen zu sagen, na bitte dieses Thema nur nicht nah an mich heran, so weit wie möglich weg. Das muss man überwinden.
Sie sind seit vielen Jahren in der Kirche engagiert, waren in der Jungschar aktiv, waren auch in Südtirols katholischer Jugend aktiv. Waren Sie damals in der Kirche mit diesem Thema konfrontiert?
Nein, also mit dem Thema war ich nicht konfrontiert. Womit ich schon konfrontiert war, war Gewaltausübung im Religionsunterricht von Seiten des Pfarrers. Also ich kann mich erinnern, dass ein Mitschüler von mir, es waren immer die Buben, die Mädchen waren da außen vor, aber vom Pfarrer so geohrfeigt wurde, dass er gegen die Bank in der ersten Reihe gefallen ist. Und das sind schon im Rückblick jetzt auch Dinge, wo ich sage, das war ganz schön heftig. Ja. Und erst mit dem zeitlichen Abstand wird es aber deutlich, was das für einen Zusammenhang auch hatte.
Der Lehrer, also der Priester durfte weiter als Religionslehrer arbeiten, auch nach diesem?
Also das Thema kam nicht auf. Da haben wir als Schüler nicht einmal darüber gesprochen. Nicht? Wir haben als Schüler und Schülerinnen, es war
Also eigentlich kaum vorstellbar.
Diesen Lehrer hatten wir in den ersten zwei Grundschuljahren. Danach kam dann eine Religionslehrerin, eben nicht mehr der Pfarrer. Und das ist schon, wenn ich denke, ich war da 6, 7 Jahre alt und wir haben solche Situationen im Klassenzimmer erlebt, nicht wahnsinnig viele, aber auch nur eine davon reicht, das ist schon heftig. Ja.
Sie leiten seit 2017 das Amt für Ehe und Familie der Diözese. Kriegt man auf die Webseite des Amtes, liest man ihren Aufgabenbereich, es gilt Familien, Einzelnen und Paaren, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie Familiengruppen und Vereinigungen in ihrer Lebens- und Glaubenswirklichkeit zu begegnen und sie mit der Botschaft Jesu und der Gemeinschaft der Kirche in Berührung und in Beziehung zu bringen. Mhm. Das geht aber nur, Frau Brunner, wenn die Kirche ein sicherer Ort ist. Ist sie das heute?
Also ich würde gern sagen ja, aber das geht aus zwei Gründen nicht. Erstens glaube ich, dass wir das noch nicht absolut sagen können, weil wir an dem Punkt noch nicht sind. Und ich möchte auch dazu sagen, ich glaube einfach, dass es diese absolute Sicherheit auch nicht geben wird, auch nicht gesellschaftlich, auch nicht familiär. Aber wir müssen jetzt wirklich alles tun, was in unseren Möglichkeiten steht, um möglichst nah an diesen Punkt zu kommen. Das ist ganz klar.
Bischof Ivo Moser sagt auch, die Kirche werde alles daran setzen, Missbrauch nicht mehr zu ermöglichen. Aber er könne nicht garantieren, dass die Kirche auch künftig keine Fehler macht. Also es ist möglich, dass Fehler passieren. Wie blicken Sie in die Zukunft?
Ja. Aber die dürfen nur mehr im Rahmen dessen passieren, wo man sagt, das hat man absolut nicht verhindern können. Ja? Also es kann nicht als Entschuldigung, und so lese ich das auch nicht vom Bischof Eber, es kann nicht als Entschuldigung dienen zu sagen, na ja, wir strengen uns ein bisschen an, aber Fehler passieren immer. Ja,
das hat der Bischof auch ganz deutlich gesagt. Genau. Das ist nicht als Freibrief zu verstehen, sondern im Sinne dessen zu verstehen, dass Fehler möglich sind.
Das gilt ja auch für die Erziehung unserer Kinder. Also mein Mann und ich, wir haben 2 Kinder. Wir können unsere Kinder nicht vor allem Übel der Welt beschützen, aber wir tun alles in unseren Kräften Stehenden, um das möglichst zu verhindern. Ja, und ich glaube, das muss das Prinzip allen Handelns sein.
Sie gehören einer Arbeitsgruppe an, die im Auftrag von Landesrätin Rosemarie Barmer einen Gesetzesentwurf zu sexuellem Missbrauch und zu sexualisierter Gewalt ausgearbeitet hat. Was will dieses Gesetz?
Genau, das wäre sozusagen eine Antwort auf Ebene der Zivilgesellschaft, um die ich persönlich sehr froh bin, muss ich sagen. Es ist 2022 ein Beschlussantrag vom Team K im Südtiroler Landtag eingebracht worden, der gefordert hat, dass man eben auch auf Ebene der Zivilgesellschaft Anlaufstellen und Bewusstseinsarbeit für sexuellen Missbrauch und sexualisierte Gewalt macht. Und da hat es jetzt 2 Arbeitsgruppen gegeben, eine erste, die Handlungsempfehlungen ausgearbeitet hat und eine zweite, in der es jetzt konkret darum gegangen ist, den Gesetzestext vorzubereiten, und das ist jetzt erfolgt. Das, was in dem Gesetz in großen Linien drinnen steht, ist, dass es eine Anlaufstelle, einen unabhängigen Beauftragten, eine unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs und der sexualisierten Gewalt auf Ebene des Landes Südtirol geben soll. Der zweite Punkt ist, es soll einen wissenschaftlichen Beirat geben, der das Phänomen erforscht, der betroffenen Berichte hört und ausgehend von den Erfahrungen Betroffener versucht zu verstehen, was bedeutet das Phänomen und wie müssen wir damit umgehen in Südtirol. Und schließlich eine dritte Ebene, da geht es um die Einsetzung eines Betroffenenrates, wo Betroffene selbst nicht sozusagen zu den Objekten werden, für die man arbeitet, sondern die selber mit ihrer Expertise an den Inhalten mitarbeiten. Das ist eine ganz wichtige Perspektive, weil wir bei Betroffenen auch im Bereich der Sozialarbeit von Experten und Expertinnen aus Erfahrung sprechen. Das ist eine eigene Expertise, die man unbedingt auch mit einbinden muss.
Sie haben in den vergangenen Monaten einige Abende moderiert, bei denen der Film »Keinen Ton sagen« von Georg Lemberg gezeigt wurde, ein Film über 4 Frauen, die missbraucht wurden, nicht nur von Priestern, es kommt auch ein Priester vor, aber es sind auch andere Täter involviert. Wie waren die Reaktionen des Publikums auf diesen Film?
Ja, für diesen Film bin ich sehr, sehr dankbar, weil er in der Art, wie er gemacht ist, jedem und jeder, die ihn sieht, eine Art Zuhören ermöglicht. Also man sitzt in diesem Film und kriegt sozusagen von diesen 4 Protagonistinnen erzählt, was ihnen widerfahren ist. Es ist auch ein schöner Film, weil er nicht sozusagen die Brutalität, möchte ich sagen, der sexualisierten Gewalt in allen Details schildert, sondern das auf eine Art und Weise tut, die ein Mitgehen und ein Mitdenken ermöglicht. Die Reaktionen waren sehr, sehr positiv. Der Film ist auch sehr gut aufgenommen worden und es hat bei den Filmabenden, wo ich moderiert habe, eigentlich immer ein sehr konzentriertes, betroffenes Zuhören und auch Mitreden gegeben. Und sehr viele Menschen, die gesagt haben, sie sind dankbar für diesen Film, weil sie mehr verstehen. Und das halte ich für eine der großen Stärken dieses Films. Dass man beginnen kann, aus Sicht der Betroffenen zu verstehen, was heißt denn das, wie geht denn das, wie muss man sich das vorstellen, was sind die Konsequenzen und auch, wie kann man mit so einem Schicksal auch umgehen, das ist auch wichtig. Weil wir manchmal gesellschaftlich dazu neigen zu sagen, naja, also wenn einem sowas passiert, dann das ist eh das Schlimmste, was sein kann. Aber auch einen erlebten sexuellen Missbrauch, sexualisierte Gewalt kann man aufarbeiten, kann man integrieren und kann danach auch wieder mit beiden Füßen im Leben stehen.
Was man im Gutachten auch immer wieder liest, ist, dass viele Betroffene über Jahrzehnte schweigen, es nicht schaffen, es in Worte zu fassen, was ihnen passiert ist oder aus Scham nicht darüber sprechen können. Wie kann das sein?
Ja, das wissen wir auch aus zahlreichen Studien, dass tendenziell die Betroffenen entweder gleich reden können, das heißt, sie finden ein Umfeld vor, in dem das nötige Vertrauen und auch die nötige Offenheit dem Thema gegenüber da ist. Und eine zweite große Gruppe, wenn das schnelle Reden nicht passiert, wo sie im Schnitt 20 bis 25 Jahre brauchen, bis sie den erlebten sexuellen Missbrauch zur Sprache bringen können. Wie kann man sich das erklären? Das Sprechen über sexuellen Missbrauch und sexualisierte Gewalt ist für die Betroffenen mit einem wahnsinnig hohen Risiko verbunden. Und ich glaube, eines dieser Risiken, das sehr, sehr deutlich wird, ist das, was wir Täter-Opfer-Umkehr nennen. Das heißt, ich muss vielleicht noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass Täter sehr manipulativ sind, dass sie die Opfer und künftigen Opfer wie in eine Art Spinnennetz einwickeln, wo sie dann nicht mehr herauskommen. Und das führt auch dazu, dass gerade wenn es Kinder sind, dass sie nicht mehr so richtig wissen, was sie jetzt glauben sollen. Täter sprechen von Liebe und von gern haben und drohen aber auch auf der anderen Seite mit, es werden schlimme Dinge passieren, wenn die Betroffenen darüber sprechen. Das heißt, da gibt es ein ganz hohes Maß an Verwirrung, auch für eine betroffene Person. Und auf der anderen Seite ein Umfeld, das nur allzu gern sagt, na, das wird doch nicht gewesen sein und das kann ich mir nicht vorstellen und bist du dir schon sicher? Das heißt, das, was wir Täter-Opfer-Umkehr nennen, passiert sehr oft. Und das ist für Betroffene wirklich schlimm, auch in einem existenziellen Sinn, weil sie irgendwo Halt und Orientierung suchen und dann erst recht wieder ins Chaos zurückgestoßen werden, wenn das Umfeld eben nicht adäquat reagiert. Und wir wissen auch aus Studien, dass im Schnitt betroffene Personen 7 bis 8 Versuche machen, bis sie an einen Menschen und in eine Situation kommen, wo sie wirklich drüber sprechen können. Und das ist sehr viel.
Ich darf zum Abschluss nochmal auf den Leserbrief eingehen, nochmal einen Satz zitieren. Ich habe lange gezweifelt, ob ich diesen Brief schreiben darf, ob ich es wert bin, meine Stimme zu erheben. Doch immer mehr wird mir klar, niemand kann unsere Erfahrung nachvollziehen, wenn wir Betroffene nicht selbst darüber sprechen. Was würden Sie dieser Betroffenen antworten, wenn Sie ihr einen Brief schreiben würden?
Also ich würde ihr schreiben, dass ich das so wunderbar gesagt finde. Ich hoffe, dass diesen Leserbrief möglichst viele Menschen lesen, weil ich würde eigentlich sagen, 1:1, so ist es. Und ich würde vielleicht auch hinzufügen, das eine ist der Mut der Betroffenen und ihre Bereitschaft auch, für die wir wirklich dankbar sein müssen, ihre Erfahrungen zu schildern. Und das andere, was jetzt einfach kommen muss, ist die Antwort der Gesellschaft.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Ja, das war unser Redakteur André Werth im Gespräch mit Johanna Punner. Mehr zu diesem Thema, das lesen Sie in der aktuellen Titelgeschichte. Vor mir, da liegt das Cover. Darauf zu sehen ist ein Gemälde der beiden ehemaligen Bischöfe Josef Gargitter und Wilhelm Ecker. Der Titel, der lautet »Sie wussten es«. Südtirols Kirche, so das Fazit, hat bei sexuellem Missbrauch jahrzehntelang weggesehen. Jetzt soll alles anders werden. Ja, was lesen Sie sonst noch in der aktuellen FF? Silke Hinterwaldner, die hat sich mit Bürgermeistern getroffen, die auch nach 15 Jahren an der Spitze einer Gemeinde immer noch weitermachen möchten. Hinterwaldner hat die Männer gefragt, was sie antreibt und warum sie sich das alles antun. Und Chefredakteur Georg Mayer, der hat mit dem deutschen Buchwissenschaftler Gerhard Lauer gesprochen. Und zwar über die neue Lust am Lesen. Im Interview widerlegt Lauer ein gängiges Vorurteil. Nämlich, dass junge Menschen weder lesen, noch schreiben. Warum das so ist, das lesen Sie in der aktuellen Ausgabe. Und Alexandra Aschbacher, die hat die Urologie in Bozen besucht. Diese Station bildet junge Ärzte und Ärztinnen auf sehr hohem Niveau aus. Aschbacher hat recherchiert, was auf dieser Station so passiert und vor allem, was die Arbeit so behindert. Übrigens erscheint am Freitag, den 31. Januar, erstmals unser neues Podcast-Format Aus der Blase, der Polit-Podcast mit Alexandra Aschbacher. Es erwartet Sie eine Stunde Gespräch über Politik und das Leben. In Zukunft gibt es den Polit-Podcast an jedem letzten Freitag im Monat. Den Auftakt, den macht Aschbacher mit Maria Elisabeth Rieder, der Landtagsabgeordneten des Team K. Ja, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie's gut!